Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Stellt euch vor, es gäbe eine richtige Ausbildung für Sexarbeitende, für Prostituierte, also so richtig inklusive Berufsschule. Die Idee, die stammt von Madame Simon. Sie ist selbst Domina, arbeitet unter anderem in Hamburg und sie ist im Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen engagiert. Hi Simon.
Hallo.
Du sagst, dass eine Art professionelle Ausbildung einfach in diesem Bereich wichtig wäre. Warum?
Eine Ausbildung in verschiedenen Techniken, Praktiken, im hauswirtschaftlichen Bereich und so weiter hilft natürlich. Ja, wir haben halt nicht das, ich sage jetzt mal Glück, dass es einen tatsächlichen Ausbildungsberuf gibt bisher. Und wir sind, glaube ich, so ziemlich die einzige Branche, in der wir uns gegenseitig ausbilden müssen. Und dann sind die Standards halt sehr unterschiedlich.
Und wie die Standards, die Arbeitsbedingungen besser werden könnten, was alles in so eine Ausbildung rein könnte, darüber machen wir uns heute Gedanken. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ja, um das vielleicht für euch transparent zu machen, ich war vor ein paar Wochen auf einer Fachtagung, einer Weiterbildung, da ging es um Sexualität und Psyche im Ruhrgebiet und da gab es auch so Panels und auf diesem Kongress war eben auch Madame Simon und sie hat da in einer Diskussion was erwähnt, nämlich die Idee, was wäre denn, wenn es so eine Profi-Ausbildung gäbe von Sexarbeitenden, da hat sie sich stark gemacht und das fand ich total spannend, hatte ich zumindest vorher noch nie gehört. Und habe gedacht, das ist vielleicht auch ein Thema für eine Stunde Liebe. Madame Simon arbeitet selbst im BDSM-Bereich seit vielen Jahren. Simon, vorneweg, was bist du primär? Also was bezeichnest du dich?
Also in erster Linie Domina und Sexarbeiterin. Ich bezeichne mich aber auch genauso wie viele andere KollegInnen als Hure schon mal, als Prostituierte. Aber meine Berufsbezeichnung ist Domina.
Wir wollen heute ein bisschen über diese Idee brainstormen. Was wäre, wenn es eine Profi-Ausbildung gäbe für Sexarbeitende? Du bist jetzt auch schon eine Weile unterwegs. Das heißt, was war so ein Inhalt oder was war was, wo du sagst, für diesen Beruf, das hätte ich gerne professionell gelernt. Das wäre einfach wichtig gewesen, das gut beigebracht zu bekommen.
In erster Linie glaube ich, die Kundenansprache, das Terminieren. Ich musste mich sehr, sehr viel mit Werbung, mit Marketing auseinandersetzen. Mhm. Das habe ich vorher nicht. Auch ein bisschen Abgrenzung. Also Psychohygiene ist in unserem Beruf sehr, sehr wichtig. Und sich von schlechten Tagen oder schlechten Erlebnissen oder einfach nur nervigen Tagen, wo gar nichts läuft, aber Leute so tun, als ob sie einen Termin haben möchten und so weiter, um sich da ein bisschen abzugrenzen und auch irgendwo wieder runterzukommen. Da so ein paar Techniken wären, glaube ich, ganz hilfreich gewesen.
Du hast dir unter anderem auch auf Twitter dazu Gedanken gemacht, nicht nur auf diesem Kongress, wie sich mehr Wissen vermitteln ließe an Sexarbeitende. Eben durch eine Art Lehrgang, Ausbildung. Jetzt sind viele Ausbildungen, ja, 2-3 Jahre. Was ist da deine Idee? Wie lange wäre so eine Ausbildung für Sexarbeitende?
Ich glaube, das ist ein bisschen davon abhängig, was man schon mitbringt. Ja, also ich glaube, dass das Sinnvollste eine Art Baukastensystem wäre, wo man unterschiedliche Module auswählen könnte. Wenn jemand jetzt total viel Erfahrung mit Kundenkontakt hat, sagen wir mal, aus dem psychotherapeutischen Bereich. Wir haben ja auch Kolleginnen, die das studiert haben oder aus dem physiotherapeutischen Bereich. Die müssen bestimmte Punkte mit Sicherheit nicht, ich sag mal, vom Urschleim anlernen. Wohingegen wir andere KollegInnen haben, die keine Kundenberührung in, sagen wir, im Einzelhandel oder so hatten. Mhm. Also ein Modulsystem mit theoretischen und praktischen Inhalten wäre mit Sicherheit ganz sinnvoll.
Was wären denn dann die Inhalte? Also was du eben gesagt hattest, schon mal klar, sowas wie Marketing, gerade wenn man im selbstständigen Bereich arbeitet, geht es aber auch um sowas wie ja Körperlichkeit, Anatomie, oder Geschichte von Prostitution, also was müsste da alles rein in so eine Ausbildung?
Also ich glaube, die erste und wichtigste Sache wäre die rechtliche Grundlage. Mhm. Also was sind unsere Aufgaben, was dürfen wir nicht? Also in Deutschland ist es beispielsweise so, dass wir uns anmelden müssen, je nach Behörde, es kann ein Ordnungsamt sein, werden wir kurz allerdings nur ein bisschen über unsere Rechten und Pflichten aufgeklärt. Die meisten KollegInnen, die anfangen wollen mit der Sexarbeit, haben sich vorher mit dem sogenannten Prostituiertenschutzgesetz noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Und viele Menschen wissen zum Beispiel nicht, dass es theoretisch auch möglich wäre, sich als Sexarbeiterin anstellen zu lassen. Das ist mittlerweile erlaubt. Schön mit Vertrag, Sozialversicherung und allem. Solche Sachen sind sehr wichtig, also die rechtlichen Grundlagen. Was für Rechte haben BetreiberInnen, also unsere VermieterInnen?
Die Studios für Sessions.
Studios, Bordelle, all sowas. Die haben zum Beispiel keine Weisungspflicht, was wir mit unserer Kundschaft machen. Das ist, glaube ich, die Grundlage. Darüber hinaus eben Marketing. Wie spreche ich mit der Kundschaft? Wie benutze ich verschiedene Toys und andere BDSM-Spielzeuge? Aber auch so banal sich das anhört, so hauswirtschaftliche Sachen. Na, im Puff oder im Studio werden jeden Tag Handtücher gewaschen. Es wird jeden Tag gereinigt. Unterschiedliche Toys und Möbel und Bodenbelege brauchen unterschiedliche Reinigungsmittel. Sonst machst du dir halt deine Toys unter Umständen kaputt. Klar gibt es kleinere Bordelle oder auch größere, die haben eine Hausdame und die macht einen großen Teil davon. Aber in den meisten Studios machen das die Mädels oder Jungs, die halt gerade da sind.
Es gibt ja in einer sehr ausdifferenzierten Gesellschaft sehr unterschiedliche Gruppen. Es gibt Männer, Frauen, nonbinäre Menschen. Es gibt Leute, so wie du, im BDSM-Bereich. Es gibt ja auch sehr viele Bereiche. Also auch erstmal so einen Überblick zu kriegen, was gibt es da überhaupt alles?
Ja, also das ist definitiv wichtig. Wenn man von Prostitution oder von Sexarbeit spricht, dann denken ganz viele, es geht nur darum, Geschlechtsverkehr anzubieten. Ja, das ist aber nicht der Fall. Es gibt den Tantra-Bereich, den BDSM-Bereich. Es unterscheidet sich massiv, ob du als Independent Escort arbeitest oder dieselben Dienstleistungen im Bordell anbietest beispielsweise. Also eine Information darüber, was es alles gibt, was man alles machen könnte, was die Vor- und die Nachteile sind. Das sind ja Sachen, die wir untereinander besprechen. Wenn verschiedene Sexarbeitende zusammenkommen, dann ist die eine aus dem Puff und die andere von der Straße und die dritte vielleicht aus dem Domina-Studio. Und wir unterhalten uns natürlich darüber. Und es ist nicht selten so, dass Kolleginnen, die zum Beispiel im Bordell gearbeitet haben, irgendwann im Domina-Studio arbeiten.
Also die Übersicht zu bekommen. Was ist sowas mit beruflicher Gesundheitsvorsorge? Gibt es ja auch in vielen Bereichen, gerade sexuell übertragbare Krankheiten. Wäre eben auch so ein Gesundheitsaspekt in so einer Ausbildung wichtig, das zu lernen? Wie schütze ich mich?
Definitiv. Also da versuchen auch die, ich sage mal, Zwangsberatungen auf den Gesundheitsämtern ein bisschen einzuhaken. Können aber in der kurzen Zeit nicht so viel leisten. Also Aufklärung über Safer Sex. Ja, es gibt so viele Kolleginnen, die nicht wissen, was ein Lecktuch ist. Ja, gibt schon
ein
ewig.
Dental Dam.
Genau. Über die verschiedenen STIs, die es gibt, wie man verhindern kann, sie zu bekommen, aber auch, wie sie therapierbar sind. Über PrEP, großes Thema gerade in der mann-männlichen Sexarbeit. Also das ist definitiv wichtig. Und je nachdem, was du machst. Also wenn du jetzt im BDSM-Bereich eben auch so Dinge machst wie Nadeln setzen, schlagen, all diese Dinge, dann ist eine gewisse Grundlage an Anatomiewissen Voraussetzung, ja, ganz klar.
Du hast mir gesagt, du hättest gerne auch so ein bisschen dieses Abgrenzen gelernt, ne? Ich meine, das geht uns wahrscheinlich allen so, egal bei welchem Job, dass man manchmal nicht, abends nicht abschalten kann oder dass einen noch man diese Gedankenschleifen hat. Was würdest du sagen, wäre da wichtig, dass das auch in der Ausbildung ich lerne, wie nah ich jemand an mich ranlasse und wo ich einen Cut setze oder wie muss ich mich
vorstellen? Ja, ich glaube, es fängt an beim Grenzen ziehen lernen. Viele Menschen, auch neue Kolleginnen, die in die Sexarbeit gehen, haben dieses, der Kunde ist König, irgendwo so ganz leicht im Hinterkopf. Das ist nicht so. Wir machen die Regeln, wir sind eben keine Ware. Und das heißt, sich abgrenzen zu können gegen Menschen, die versuchen, einen zu Dingen zu überreden, die man gar nicht machen möchte beispielsweise. Immer vorausgesetzt natürlich, man hat diese Möglichkeit. Manchmal hilft es, wenn du dann im Studio oder in der Puffküche oder so sitzt, mit anderen Kolleginnen zu sprechen.
Boah, ich hatte heute jemand, der ging gar nicht, so
ja,
sowas.
Das passiert tatsächlich häufig. Und es ist gut, wenn man sich auskotzen kann. Und es ist gut, wenn man darüber sprechen kann, auch wenn ein Kunde versucht hat, übergriffig zu werden. Ja.
Ist auch genau das was, das gibt es ja, das muss man auch nicht schönreden. Es gibt auch Übergriffsversuche. Geht es auch darum, wirklich solche Situationen zu lernen, da ist die Tür, bitteschön?
Ja, definitiv. Also das gehört zur Abgrenzung dabei. Und ich glaube auch, rein als hypothetisches Gedankenkonstrukt, es gäbe eine tatsächliche Ausbildung für Sexarbeitende ab Volljährigkeit, dass es sinnvoll wäre, Vorgespräche zu führen mit den Personen, die sich dafür interessieren, um zu schauen, ist das ein vielleicht schon ein gefestigter Charakter? Ist das eine Person, die genau weiß, warum sie diesen Job machen möchte und die den Eindruck macht,
das reflektiert zu haben?
Sozusagen? Ja, natürlich. Also ich meine, wenn man einen Ausbildungsberuf ab 18 anbieten würde, dann kommen da unter Umständen auch 18-Jährige. Und manche 18-Jährigen sind schon sehr, sehr erwachsen. Also ich bin mit 17 damals von zu Hause ausgezogen, alles kein Ding. Und andere 18-Jährige sind noch nicht so hundertprozentig reif.
Ja. Das heißt, würde es vielleicht sogar Sinn machen, dass man sagt, es gibt es ja noch bei einigen Sachen, man kann sich auch erst wählen lassen in Deutschland, ab 21 zum Beispiel, dass man das vielleicht ein bisschen anders setzt?
Das Alter, das Einstiegsalter. Ja. Grundsätzlich für die Sexarbeit nicht. Würden wir das Einstiegsalter erhöhen, dann würden KollegInnen, die mit 18 angefangen haben, weil sie die Kohle brauchen, mindestens 3 Jahre lang kriminalisiert. Das hilft ihnen nicht.
Weil sie es dann trotzdem machen würden.
Weil sie es dann trotzdem machen würden. Das hilft ihnen nicht. Deswegen bin ich auch nicht für eine Erhöhung des Einstiegsalters. Die müssen ja dann die Angst haben, wenn sie sich an jemanden wenden, dass sie, ich sag's jetzt mal, verpetzt werden. Ja. Das geht nicht.
Wie siehst du das? Ein Argument, was in dieser Debatte auch kommt, das ist ja alles theoretisch. Es gibt keine größere politische Strömung oder Partei, die jetzt sagt, wir brauchen unbedingt eine Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz für Sexarbeitende. Ja, dass da so eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft entsteht. Da gibt es die selbstbestimmten Menschen, die das total gerne machen und dann wahrscheinlich auch noch eine Ausbildung haben. Und dann gibt es eben im weitesten Sinne Armutsprostitution, denen das dann aber verwehrt bliebe. Oder wäre dann die Idee sozusagen, wenn du zum Beispiel irgendwo arbeiten willst, auf dem Straßenstrich, im Bordell, in einem Studio, man braucht quasi diese Ausbildung?
Nee, das wäre, glaube ich, schwierig. Wir haben ja auch sehr viele KollegInnen, die diesen Beruf durchaus selbstbestimmt und von sich aus machen, aber legal gar nicht in Deutschland machen dürften. Die würdest du damit direkt aussortieren.
Wer ist das zum Beispiel?
Also wir haben teilweise migrantische KollegInnen, die noch gar kein Bleiberecht haben oder keine Arbeitsgenehmigung haben. Und also das mit der Zweiklassengesellschaft ist schwierig. Das ist auch eine Sache, auf der ich schon eine Weile lang rumkaue. Würde es 2 Klassen geben, wenn es eine Ausbildung gäbe und eben die Leute, die keine haben? Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass schon allein der Zugang zur Ausbildung, die Voraussetzung dafür, dass es sich da schon scheidet. Ne? Also wenn die Leute zum Beispiel keinen Schulabschluss haben oder nichts, was hier in Deutschland anerkannt ist und so weiter und so fort. Deswegen denke ich auch, dass eine Ausbildung in der Sexarbeit nicht das zum Ziel haben sollte, man hat dann ein Zertifikat und ein Stempelchen und kann sagen, hier, ich bin zertifizierte Sexarbeiterin, sondern es soll wirklich die Ausbildung der Sexarbeitenden sein. Es soll sie sicherer machen, es soll ihnen Kenntnisse, Fähigkeiten geben, um eben auch sicherer zu arbeiten.
Also mehr so in Richtung eines Lehrgangs im Sinne von Gesundheitsvorsorge, Schutz, Leute empowern, ihre Rechte und Pflichten kennen und jetzt weniger IHK-Stempel und...
Genau.
Kurzer Break. Ich spreche gleich mit Simon weiter darüber, wie eine Berufsschule für Sexarbeitende aussehen könnte, welche Prüfung es vielleicht auch bräuchte. Aber vorher gibt's Neuigkeiten. Eine Stunde Liebe kommt zu euch nach Kiel, diesen Sommer schon mal vormerken im Norden. Am Samstag, 19. August 2023, da kommen Juli von den Fail in Love Nights und ich in die Pumpe nach Kiel. Wir sind gerade dabei, so zu gucken, was wir an dem Abend genau machen, welche Gäste, Gästinnen. Also, wenn ihr im Norden seid, in und um Kiel, merkt euch aber gerne schon mal den 19. August in diesem Sommer. Vielleicht sehen wir uns ja dann in Kiel in der Pumpe. Das würde mich freuen. Wir spinnen hier heute mal rum, überlegen einfach mal, wie eine professionelle Ausbildung für Sexarbeitende aussehen könnte. Und ich habe dazu die Domina Madame Simon gefragt, wie zum Beispiel der praktische Teil einer Ausbildung aussehen würde. Also laufe ich dann, ja, nehmen wir mal an, ich wäre Azubi, bei Ihrer Session im Studio mit, vorher und nachher?
Ja, also das, ich meine, ich arbeite hier jetzt im Studio und das kann man natürlich auf unterschiedliche Branchenzweige auch anwenden. Es kommt ein bisschen drauf an, was die Auszubildenden möchten. Das ist ganz wichtig. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte diese Ausbildung machen und zwar auch quasi am Mann, dann muss das
oder
möglich
an der Frau,
sein.
Oder an der non-binären Frau. Person.
Genau.
Ja.
Am Menschen halt. Dann müsste das möglich sein. Ja. Zu so einer Begegnung, in meinem Fall eine Studio-Session, gehört eben das, zum einen das Terminieren, das Vorbereiten der Räumlichkeiten und Spielsachen, die eigentliche Session selber. Zu dieser Session gehören so Dinge, die sehr wichtig sind, wie Vorgespräche mit den Kunden.
Ich habe auf deiner Website gesehen, du hast so einen Vorbereitungsbogen, den hattest du auch auf dieser Tagung, wo wir uns getroffen haben, ausgeteilt, wo man so eintragen kann, was man sich wünscht, welche Rollen und so weiter. Auch das sozusagen, dieser Kundenerstkontakt, das wäre dann auch wahrscheinlich ein Ausbildungsinhalt.
Auf jeden Fall. Also ich mache das ja normalerweise so, jemand kontaktiert mich, sagen wir mal per Mail, sagt mir seine Wünsche, ich spreche mit ihm oder ihr darüber, ob das möglich ist. Dann gehe ich, wenn sie dann diesen Fragebogen ausgefüllt haben, gehe ich mit ihnen durch, was davon machbar ist in der gewünschten Zeit. Das gehört alles dazu. Das ist einfach genauso wie nachher, du zahlst ja Miete. Wenn du nicht jetzt gerade dein eigenes Studio hast, zahlst du deine Miete.
Also für den Raum im Bordell oder in einem Studio,
genau,
das du anmietest.
Also die allermeisten SexarbeiterInnen sind MieterInnen, nicht Angestellte. Diese Abrechnung, was du dann mit der Quittung machst, nämlich deine Steuerabrechnung oder wenn du so gut verdienst, dass du dir einen Steuerberater leisten möchtest, dass du im Auge behalten musst, wann der, allgemein wird der Hurenausweis genannt, wann der abläuft zum Beispiel. All diese Dinge gehören dazu. Also es sind ganz viele Kleinigkeiten. Manche, die Sache mit dem Hurenausweis, die Steuererklärung und so weiter, das betrifft alle Sexarbeitenden.
Eigentlich alle Selbstständigen.
Richtig, ganz genau.
Kennen das auch, ja.
Das ist ein absolutes Freiberufler-Ding auch, was eben auch dazu führt, du musst dir überlegen, was machst du, wenn du krank bist. Altersvorsorge gehört dazu. Wie ist es mit den Versicherungen? Wir haben ja das Problem, dass wir viele Zahlungswege eigentlich gar nicht oder Anzahlungswege eigentlich gar nicht benutzen dürfen. Also wenn du so eine Anzahlung für eine Session oder ein Date im Hotel haben möchtest und sagst, ja, hier ist mein PayPal-Link. PayPal hat es überhaupt nicht mit Sexarbeiten. Ne? Das steht in deren AGBs. Das ist nicht erlaubt. Der einen oder anderen Kollegin wurde ihr Konto auch schon deswegen eingefroren.
Krass.
Amazon wäre übrigens dasselbe. Es ist eine gängige Praxis, Amazon-Gutscheine als Anzahlungen zu nehmen. Amazon, wenn die das rausfinden, war es das mit deinem Amazon-Konto? Diese Informationen müssten dann in diese Ausbildung einfließen, damit man nicht plötzlich dasteht und denkt, was macht man denn jetzt?
Ja. Ich würde noch mal gerne ein bisschen mehr auf das Thema Ausbildung kommen. Normalerweise ist es ja in Deutschland so geregelt, das ist oft eine duale Ausbildung. Das heißt, ich bin im Betrieb, gucke mir Sachen an, laufe mit, darf vielleicht auch erste Projekte machen. Und dann gibt es aber immer diesen Teil Berufsschule. Berufsschule wäre hier wahrscheinlich erstmal schwierig. Die müsste wahrscheinlich auch nochmal gegründet werden, oder?
Ja, es gibt ja aber auch sogenannte überbetriebliche Ausbildungen, wo du den größten Teil in der Schule sitzt tatsächlich und dann Praktika machst. Ich könnte mir das ganz problemlos vorstellen, dass Auszubildende in eine Berufsschule gehen, wo du dafür natürlich wieder ausgebildete DozentInnen hast, weil der allergrößte Teil der Information ist theoretisch. Vielleicht auch mit unterschiedlichen DozentInnen oder unterschiedlichen Schwerpunkten, um welche Art der Sexarbeit es denn jetzt geht. Aber der größte Teil wäre meiner Meinung nach tatsächlich theoretisch.
Und macht dann auch eine Abschlussprüfung Sinn oder eher nicht?
Ich glaube, für die Auszubildenden selber macht das Sinn, um festzustellen, okay, da und da brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Input oder mehr Erfahrung. Weil ich denke, wer sich wirklich auch wieder rein theoretisch, für eine Ausbildung in der Sexarbeit entscheidet, obwohl er, sie, they auch ohne in der Sexarbeit arbeiten könnte, die Person möchte wissen. Ja, die möchte was lernen und dann ist es für die natürlich auch wichtig, dass sie irgendwo ein Feedback hat. Oder
und vielleicht einfach nur ein Zertifikat auch für sich selber, ne? Das ist
genau.
Ja auch ganz schön.
Also
ja.
Das ist meine persönliche Meinung auch, ist, dass diese Ausbildung was für die Person selber ist. Nicht für jemand anderen, damit man da einen Zettel hat und sagt, hier, guck mal, sondern um sie sicherer zu machen.
Gibt es denn schon was, was in diese Richtung geht in anderen Ländern oder auch in Deutschland? Du hast vorhin mal kurz die sexarbeitenden Verbände angesprochen. Das schon, also gibt es da schon auf der privaten Initiative solche Sachen?
Ja, das ist alles leider sehr dezentral. Aber unterschiedliche sexarbeitenden Verbände bieten Workshops und Schulungen an. Zum Beispiel für Sexarbeitende eine Schulung zum Thema, wie mache ich meine Steuern? Und es gibt einzelne StudioinhaberInnen, die auch Kurse anbieten. Also sozusagen How to Domina. Aber leider.
Machst du das auch eigentlich, dass du Kurse
nein.
gibst?
Nee. Nee, das, ich halte mich für didaktisch nicht so gut ausgebildet. Das ist nicht mein Ding.
Jetzt gibt es bestimmt auch Leute, die so sagen: Puh, Sexarbeit, Ausbildungsberuf, das kann doch nicht sein. Das sollte nicht kommen. Also, was sagst du denen?
Also, ich ernähre mich überwiegend vegan, ja. Ich könnte mir in meinem Leben nicht vorstellen, Schlachterin zu sein. Ich halte mich auch für relativ pazifistisch. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, Berufssoldatin zu werden. Es gibt einen Haufen Berufe, die sind nicht für alle Menschen geeignet. Das ist einfach so. Nicht alle Menschen bringen das nötige Rüstzeug dafür mit. Menschen, die aber vielleicht sehr sexpositiv sind, die sich das aber vorstellen können, auf diese Art und Weise mit Menschen zu arbeiten, denen sollte das offen stehen. Wir haben in Deutschland nicht nur das Recht auf freie Berufswahl, was wir uns ganz ungern wegreden lassen, sondern auch das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Wenn wir also sagen, wir möchten jetzt 5 Tage die Woche mit 5 Kunden lustige Dinge machen, dann muss uns das erlaubt sein.
Wenn du mal positiv in die Zukunft guckst, sagen wir mal, wir haben das Jahr 2030, das ist gar nicht mehr so lange hin, das sind gut 6,5 Jahre. Mhm. Und es läuft aus deiner Sicht gut. Was hätten wir dann für eine Ausbildungsstruktur in Deutschland in diesem Bereich Sexarbeit?
Ich kann tatsächlich nicht so weit sehen. Mein Gedankengang ist, dass wir uns jetzt erstmal dagegen wehren müssen, dass unser Beruf verboten wird oder kriminalisiert wird, also wieder diesen Rückschritt.
Man muss dazu sagen, ne, das nordische Modell, dieses sogenannte Sexkaufverbot ist immer wieder in der Diskussion, da gibt es auch immer wieder Initiativen.
Ja. Genau. Ich fände es natürlich schön, wenn wir jetzt schon mehr Grundlagenausbildung für Sexarbeitende anbieten könnten. Wenn beispielsweise jetzt, ich nehme jetzt mal den Best, da bin ich halt im Vorstand, wenn das finanziert würde, dass wir Kolleginnen besser ausbilden könnten, dass wir 2-mal die Woche abends jemanden da hinsetzen, der Profi auf seinem oder ihrem Gebiet ist, der Kolleginnen ausbildet. Aber das muss eben auch finanziert werden. Ja. Dann wäre das schon mal ein Anfang.
Kurz nur zur Erklärung, der Best ist einer der Berufsverbände von Sexarbeitenden. Ne?
Genau. Aber es gibt natürlich in Deutschland noch viel mehr Verbände, wo sich Sexarbeitende zusammengeschlossen haben. Das Black Sex Workers Collective zum Beispiel oder Trans Sex Works und so weiter. Genau, also das wäre schon mal eine gute Sache. Ich glaube aber, so eine wirkliche Ausbildung, wie wir jetzt beispielsweise eine kaufmännische Ausbildung haben, das wird in 7 Jahren nicht funktionieren, weil dafür ja vorher erstmal ein Curriculum zusammengestellt werden muss. Es müssen die Leute, die Auszubildenden ausbilden, ausgebildet werden und all diese Dinge. Und das, glaube ich, dauert in Deutschland recht lange. Mhm. Ich glaube, unser Schwerpunkt ist im Moment tatsächlich nicht offizielle Ausbildung, sondern so viele Sexarbeitende wie möglich auch über die Verbände zu erreichen, was ganz viele Leute irgendwie nie auf dem Schirm haben, auch wir Sexarbeitenden möchten, dass mehr gegen Menschenhandel getan wird. Ja.
Das heißt, es geht eben auch, und um das noch zu sagen, diese Ausbildung wäre eigentlich eine Professionalisierung. Es würde den Bereich stärken, der selbstbestimmt Sexarbeit macht. Mhm. Und es wäre gleichzeitig aber eben auch euer Anliegen, dass da, wo wirklich Leute nicht freiwillig in diesem Bereich sind, genauer hingeschaut wird, dass mehr verfolgt wird. Das ist gar kein Widerspruch.
Das ist kein Widerspruch. Und ich glaube auch, dass eine fundierte Ausbildung verhindern kann, dass man zum Beispiel über so einen Loverboy stolpert. Ja, also
das ist jemand, haben wir auch eine Folge Eine Stunde Liebe zugemacht, falls ihr das hören wollt, wo sozusagen jemand Komplimente macht und dann vor allen Dingen sehr junge Frauen primär in die Prostitution zwingt, ne, muss man schon so sagen.
Ja, es ist, bei einem Loverboy ist es sehr oft halt auch ein Überreden. Es ist sehr subtil, sehr versteckt, ganz miese Nummer. Wenn du mehr über deine eigenen Rechte weißt, kannst du natürlich auch nicht ganz sauber arbeitenden Betreibern sagen, Moment mal, so geht das nicht. Wenn du weißt, an wen du dich wenden musst, wenn dich jemand zur Sexarbeit zwingen möchte, wo die Anlaufstellen sind, das empowert, ja, das macht einen sicherer. Es beißt sich überhaupt nicht, dass Sexarbeitende sich eben professionalisieren möchten und trotzdem wünschen, dass die bestehenden Gesetze gegen Menschenhandel endlich mal tatsächlich auch durchgesetzt werden. Das ist ja das Hauptproblem. Das wird ja nicht getan. Das ganze Thema ist ja dann eher so, ja, das ist alles nur Zwang, das können die ja nicht freiwillig machen.
Und keine Differenzierung sozusagen.
Genau, ja.
Sagt Madame Simon. Sie arbeitet als Domina unter anderem in Hamburg. Ganz vielen Dank für diesen tiefen Einblick. Vom Gedankenspiel einer Ausbildung für Sexarbeitende jetzt aber noch zur Realität sozusagen, zum Liebestagebuch. Da erzählen uns ja echte Menschen von ihrem echten Liebesleben. Caro auch, und ihr kennt sie vielleicht schon. Caro befindet sich gerade in der Trennungsphase, weil ihr Partner einer Liebe zu dritt, also einer Poly-Liebe mit Caro und noch ihrem zweiten Partner Jones, nicht zugestimmt hat, nicht das nicht mehr wollte. Polyamorie war einfach nicht sein Ding. Ja, und dann haben Caro und ihr Partner beschlossen, die Beziehung zu beenden, was aber gar nicht so einfach ist, denn Caro und ihr, ja, jetzt Ex, waren 10 Jahre zusammen und beide leben auch noch in einer Wohnung, auch wenn sie beide viel unterwegs sind beruflich. Alles in allem nicht easy.
Am Anfang, da war mir die Trennung noch nicht so richtig real und da konnte ich das ganz gut so wegdrücken oder für mich noch so irgendwie relativieren und war so ganz cool damit. Ja, ja, passt schon, wir bleiben befreundet und so. Und dann haben wir, mein Ex und ich, einen Termin bei der Therapeutin zur Trennungsbegleitung gemacht, weil wir haben uns noch gesehen und sind halt immer wieder in diese alten Muster verfallen. Und jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, weil wir ja noch zusammen wohnen, war das total emotional und wir haben beide geweint und es gab Erwartungen aneinander, die wir dann aber nicht mehr erfüllt haben und dadurch sind so Verletzungen entstanden. Zum Beispiel, ich bin ja viel unterwegs und habe dann die Tage dazwischen dann eher bei Jones verbracht oder bei Freunden und ab und zu war ich dann nochmal zu Hause und es konnte sein, dass er zufällig auch da ist. Und dann gab es einen Tag, da war er beruflich unterwegs und ist in ein Land geflogen, wo es ein bisschen gefährlicher ist. Und er hat seinen Koffer gepackt und hat gesagt, hey, ich fliege ja gleich und vielleicht können wir einfach noch mal ein bisschen reden, so, weil ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ich so, ja, klar, können wir machen. Ich bin nur zum Telefonieren verabredet. Wie lange bist denn du noch da? Weil ich denke mal, das Telefonat dauert eine halbe Stunde. Und da haben wir uns dann missverstanden und er sagte irgendwie, er ist noch 2 Stunden da, aber hat das irgendwie wohl anders gemeint. Und ich habe dann gesagt, okay, ach cool, dann ist es ja noch genug Zeit und ich kann telefonieren und war dann telefonieren. Es hat auch ein bisschen länger gedauert und auf einmal höre ich nur, also ich war oben in der Wohnung, also dass die Haustür aufgeht und er geht. Also habe ich angerufen und habe gesagt, ach krass, musst du doch schon gehen. Und also habe ich dir doch gesagt, dass ich gleich gehen muss und dann hast du keine Zeit für mich und dann ist das Telefonieren wichtiger. Also er hatte die Erwartung, dass ich mir Zeit nehme für ihn. Und nichtsdestotrotz, weil meine Erwartung an die Situation, ich bin zufällig da, also habe ich eigentlich gar nichts zu leisten. Ja? Und also solche Situationen gab es ein paar Mal, dass wir dann irgendwie böse aufeinander waren, weil Erwartungen nicht erfüllt wurden. Also auch wie, ich rufe ihn an, keine Ahnung wegen was, und er geht nicht dran und meldet sich erst am nächsten Tag. Und das war ich nicht gewohnt, weil vorher hat er sich direkt zurückgemeldet, wenn er konnte. Und ich also war dann sauer und gesagt, wieso meldest du dich erst einen Tag später? Also als ob du nicht Zeit gefunden hättest, vorher schon mal mich zurückzurufen. Und da war er dann wiederum so, ja, aber wir sind nicht mehr zusammen. Also gibt's diesen Anspruch nicht mehr. Und da gab es mehr so Situationen, deswegen haben wir uns dafür entschieden, die Trennungsbegleitung zu machen. Und die Therapeutin hat gesagt, ihr dürft euch nicht mehr sehen, weil ihr habt euch noch nicht gelöst voneinander. Und natürlich sind diese Erwartungen, wie als wärt ihr noch in einer Beziehung. Aber wie soll das auch anders gehen? Wir haben 10 Jahre lang, haben wir das so gemacht. Und auf einmal müssen wir herausfinden, oder? So, wo ist denn da jetzt auf einmal die Grenze? Und das funktioniert nicht indem man reduziert, sondern ihr müsst einmal keinen Kontakt mehr und das für eine längere Zeit, damit ihr euch lösen könnt. Und das war dann nochmal ein weiterer Schritt, der dann, ich glaube, bei mir so richtig gesetzt hat, so, oh, okay, wow, ich bin getrennt und diese Person findet jetzt erstmal in meinem Leben nicht mehr statt. So. Und da wir noch zusammen wohnen, ist der einzige Kontakt, den wir haben, hey, wann bist du da, damit wir uns so in der Wohnung nicht über den Weg laufen. Also mein Ex hatte sich auf einen Job beworben und bei ihm kann es sein, dass er in eine andere Stadt muss, wenn er den Job bekommt. Da haben wir uns gesagt, okay, also jetzt ausziehen und für 2 Monate eine neue Wohnung suchen, das ergibt nicht so Sinn und wir kriegen das schon hin, uns aus dem Weg zu gehen, weil ich halt wirklich viel unterwegs bin und ich bekomme das hin, dass ich 3-mal im Monat in die Wohnung muss. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, abzuwarten, ob er den Job bekommt oder nicht.
Danke, Caro. Sie und ihr Ex sind zum Glück beide beruflich viel unterwegs, können sich ein bisschen aus dem Weg gehen. Und ja, das war's, diese etwas theoretische, muss man ja fast schon sagen, eine Stunde Liebe. Wenn ihr bei dem Thema jetzt Schnappatmung habt oder ihr das gar nicht so schlecht fandet oder ihr sagt, das wäre aber auch noch vielleicht mal ein Thema für euch. Wie auch immer, wenn ihr es loswerden wollt, wir freuen uns über Feedback an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs Lauschen, bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.